Hallo, hier ist die Mia Morgen. Ich bin heute zu Gast beim Krachfink-Podcast und rede mit der lieben Nadine über mein am 29.04. erscheinendes Debütalbum Fleisch.
Ja, schön, dass wir uns kennenlernen. Ich freue mich total. Wir sprechen über dein erstes Album.
Ja.
Und alles, was ich von dir sehe, dann denke ich mir immer, wow, die explodiert ja vor Tatendrang. Die hat ja sowas von Bock, Musik zu machen und rauszugehen. Es muss doch furchtbar für dich gewesen sein, jetzt die ganze Zeit das eben nicht tun zu können.
Ja, total. Vor allen Dingen, ich habe ja sehr lange darauf gewartet, dass ich das überhaupt machen kann. Ne? Ich hatte ja mein erstes richtiges Konzert im Winter 2018 und durfte dann einen Festivalsommer mitnehmen. Und als sich gerade so Möglichkeiten aufgetan haben, den nächsten Sommer zu füllen, kam eben die Pandemie im Frühling davor. Und es war für mich sehr, war für alle sehr traurig, aber für mich war es natürlich dann nochmal sehr beschissen, weil ich ja gerade erst angefangen hatte, nachdem ich jahrelang versucht habe, dahin zu kommen, wo ich dann gerade angekommen bin.
Wenn ich es jetzt so vergleichen würde als Laien, die jetzt selbst keine Musik macht, dann würde ich sagen, dass Fleisch sehr, sehr viel mitnimmt aus deiner letzten EP aus Gruftpop. Vielleicht lediglich der Sprechgesang ist nicht mehr so zu hören, wie es auf Immer, Immer war. Aber alles ein bisschen ausgereifter und mit ein bisschen mehr Bums. War das so dein Ansatz für das erste Album, dass du das so haben wolltest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte es laut und ich wollte es polished und ich wollte es knallig und drückend, aber gleichzeitig auch so hallig und süß. Und ich habe mich da, glaube ich, mit dem Max ganz gut verstanden, was so die Welten anbelangt, in die wir klanglich wollten. Und es ist für mich auch die logische Konsequenz aus der Gruftpop-EP. Also für mich ist es einfach ganz normal weitergegangen in Richtung Album.
Also es war nicht so, dass sich das durch die Pandemie ergeben hat, einfach durch die intensivere Befassung, die damit möglich war.
Nein, das Album ist auch größtenteils gar nicht in der Pandemie entstanden. Also es wurde aufgenommen in der Pandemie, aber fertig geschrieben und in Form von Demos fertig gemacht waren die meisten Songs tatsächlich schon vor der Pandemie. Ich habe dann in der Zeit, glaube ich, nochmal so 4 geschrieben und auf den letzten Drücker nochmal 1. Wir hatten auch ursprünglich wesentlich mehr Songs. Ich musste mich von einigen trennen, auch schweren Herzens teilweise. Fand aber, dass die Anzahl der Songs und das Gesamtpaket und auch der Kontext, in dem sie jetzt passieren, die Reihenfolge und so am organischsten gewesen ist. Das heißt, da bin ich jetzt auch gar nicht mehr so traurig. Aber da sind keine Pandemie-Songs drauf. Also da ist nichts dabei, was ich irgendwie so im Lockdown geschrieben habe, sondern was dann noch entstanden ist, ist eher in den Phasen entstanden, in denen das Leben einigermaßen möglich war draußen in der weiten Welt. Weil während der Hochphasen des Lockdowns war ich viel zu traurig, um irgendwie kreativ zu arbeiten. Da hatte ich aber auch nicht an mich den Anspruch, dass ich daraus irgendwie was schöpfe, wie das viele hatten. Ich habe irgendwie schon von Anfang an gedacht, wenn ich jetzt mein ganzes kreatives Pulver verschieße in dieser Zeit, dann werde ich nachher blöd gucken, wenn es eben nicht wie am Anfang gehofft nur 4 Wochen sind, sondern wenn es eben länger dauert. Und siehe da, 2 Jahre später ist die Situation noch nicht so anders. Letztes Jahr haben wir einen schönen Festivalsommer spielen können. Das war auch wirklich der schönste erdenkliche Sommer. Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit. Es lief alles super. Und jetzt habe ich natürlich viele große Hoffnungen für dieses Jahr und denke, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Gerade auch mit der Tour, für die ich sehr optimistisch bin. Dass ich dann einfach anknüpfe, wo ich aufgehört habe.
Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Und zwar hast du gesagt, du warst zu traurig. Viele KünstlerInnen sagen ja, dass sie eine gewisse Grundtraurigkeit haben müssen, um kreativ zu sein. Das ist bei dir nicht so?
Naja, ich bin ja grundlegend psychisch krank. Das heißt, ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen so eine Melancholie und so eine Intensität der Gefühle in mir, die mir ein bisschen dabei helfen, Sachen für Songtexte textlich zu überspitzen und das dann vielleicht auch im Klang und in dem Instrumentpart so ein bisschen brachialer und doller und klirrender zu machen aufgrund von meiner gegenwärtigen Gefühlslage. Aber bei mir muss halt was passieren, damit ich schreiben kann. Das müssen jetzt nicht zwingend gute Sachen sein, das müssen jetzt natürlich auch keine katastrophal schlechten Sachen sein, aber es muss eben einfach was passieren. Und eine scharfe Traurigkeit und so Schmerz und Kummer und Leid und Hoffen und Pochen und Warten und Sehnen, alles eher negativ konnotierte Gefühle, die ich persönlich manchmal als sehr schön wahrnehme, weil sie mich eben künstlerisch voranbringen, die haben in der Lockdown-Phase keinen Platz gefunden, weil nichts in meinem Leben passiert ist. Also die Traurigkeit, die man empfindet, wenn man abgeschnitten von der Welt ist und seinem Beruf nicht nachgehen kann, ist eine ganz andere als die, die man empfindet, wenn man irgendwie ein schönes Wochenende mit FreundInnen hatte und man ist vielleicht verknallt und es wird nicht erwidert oder man hat irgendwie eine explizite Verlustangst und so eine Sehnsucht in sich oder so. Das sind ja alles Sachen, die nur passieren können, wenn Dinge passieren. Mhm. Ne? Und die Traurigkeit im Lockdown war eine sehr stumpfe.
Ja, finde ich sehr schön, dass du da jetzt schon mal gleich eine Abstufung bei dem Wort Traurigkeit reinbringst.
Ja, Traurigkeit ist genauso vielfältig wie Glück.
Ja.
Das
ja.
ist nicht immer das gleiche Trübsalblasen und in der Ecke sitzen. Das ist manchmal sehr laut und sehr stechend. Manchmal ist es sehr in sich gekehrt und dumpf und klein. Und manchmal ist es so, als ob man mit einer offenen Wunde durch die Welt läuft und man genießt es.
Hm, stimmt. Ich habe gelesen, du hast die Songs oder die Aufnahmen für die Platte fanden zwischen Kassel und Berlin pendeln statt.
Ja.
In Berlin war ich schon mal als Touristin. In Kassel bin ich einmal gestrandet am Bahnhof. Wirklich.
Ah, das ist aber auch, der Bahnhof ist wirklich wach.
Ja, wirklich sehr deprimierend. Und wir hatten damals ein Redaktionstreffen noch für ein Webzine. Also ich war da nur in so einer Jugendherberge. Aber ich habe es als sehr deprimierend empfunden. Wenn du jetzt gependelt hast, kannst du irgendwie sagen, man neigt jetzt natürlich dazu zu sagen, Berlin ist alles super, da bist du wahrscheinlich wahnsinnig toll kreativ und in Kassel ist bestimmt ganz schlimm, aber das wird wohl nicht so sein. Kannst du sagen, was man aus so einer Stadt wie Kassel auch kreativ ziehen kann?
Ich finde es ganz traurig, dass Leute, die mal kurz in Kassel gewesen sind, das als so eine deprimierende Stadt wahrnehmen. Denn tatsächlich ist es wirklich einfach nur der ICE-Bahnhof. Und der Rest ist wirklich eigentlich schön. Kassel hat eine super schöne Parkanlage im Zentrum bei der Orangerie, die Aue. Es gibt den Bergpark Willemsö. Im Großen und Ganzen ist es eine sehr, sehr grüne Stadt. Mhm. Das Stadtbild ist wirklich ein schönes, wenn man sich so im Süden und Westen bewegt. Was natürlich an dieser Stadt für mich deprimierend gewesen ist, ist, dass ich keine Gleichgesinnten hatte. Mhm. Und dass ich immer schon, wenn ich zu Besuch in Berlin gewesen bin und die coolen Leute auf der Straße gesehen habe, gedacht habe, hier gehöre ich hin. Das hatte ich aber auch, als ich in London einmal war mit 18. Und dann war ich irgendwie in Camden unterwegs und sah dann die ganzen coolen Leute in den coolen Klamotten mit coolen Tattoos, die irgendwie wirkten, als ob sie was Cooles im Leben machen. Und dann habe ich auch gedacht, ich gehöre nicht nach Kassel, wo alle das Gleiche tragen und wo niemand dasselbe macht wie ich, sondern ich gehöre hierhin. Letztendlich ist es aber für eine Künstlerpersönlichkeit vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man erstmal so ein, ich will nicht sagen großer, weil das so anmaßend klingt, aber vielleicht ein bunter Fisch in einem tristen Teich ist, weil das einen ja viel mehr dazu zwingt, noch besser zu werden, sich noch selber mehr zu hinterfragen, noch mehr im Inneren zu arbeiten. Und dann fällt man natürlich nach außen hin auch schneller auf. Und ich bin schon immer aufgefallen, also ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht auf der Straße angeglotzt wurde, egal was ich getragen habe, ob es mein Gesicht ist oder irgendetwas an mir, das ich von innen nach außen strahle. Ich wurde immer schon angeguckt. Das hat mich eine Zeit lang sehr gestört und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich da fast süchtig nach bin und mich wundere, wenn es nicht passiert. Und natürlich in einer Stadt wie Berlin, in der alle cool sind und alle extravagant gekleidet sind, wird man nicht angeguckt. Und es hat mir hier dann irgendwann auch gefehlt. Das heißt, ich bin auch noch ein bisschen länger in Kassel geblieben, einfach aus dem Grund, weil ich da irgendwie so das Gefühl hatte, ja, hier bin ich was Besonderes. So, hier kann ich mich darüber profilieren, dass ich was anderes mache als die meisten hier. Aber es ist auch wirklich gar nicht so eine schlimme Stadt. Also ich muss wirklich eine Lanze für Kassel brechen. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt eine Weile in Berlin wohne und bisher leider hauptsächlich die Nachteile dieser Stadt zu spüren bekommen habe, muss ich wirklich nochmal sagen, dass Kassel an und für sich wirklich okay ist.
Okay, dann machen wir mal einen schönen positiven Haken hinter Kassel. Und wie gesagt, ja. Ich war wirklich gestrandet. Ich kann mich erinnern an so ein ganz tristes Stadtbild. Es war aber auch im Februar. Und dann, wie gesagt, Jugendherberge. Also auch jetzt
ja,
nicht gerade.
Hinten raus, hinter dem Hauptbahnhof, glaube ich, ist diese Jugendherberge. Und das ist wirklich keine schöne Ecke.
Nee, nicht
aber wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt und du nochmal Zeit findest, dann ruf mich an und ich gebe dir ein paar schöne Tipps.
Sehr schön.
Man kann schon schön was da auch machen, ne? Aber begrenzt. Das ist halt der Punkt. Irgendwann kommt man an die Grenzen, was die Stadt anbelangt, was die Möglichkeiten als junger Mensch anbelangt. Da ist in Kassel gar nichts möglich, weil auch einfach der Altersspiegel trotz der vielen Studierenden in Kassel relativ weit oben ist und an kulturellen Angeboten für junge Leute, die über Drogenpartys in irgendwelchen Kellern hinausgehen, ist da leider Gottes nicht so viel möglich. Das ist eben auch ein Nachteil einfach.
Ich finde es aber auch total wichtig, mal anzusprechen, dass Berlin nicht per se für alle Kunst- und Kulturschaffenden der Place to be ist. Genau aus dem Grund, was du jetzt gerade eben genannt hast, dass man da eben gar nicht mehr so auffällt und vielleicht auch dann eine gewisse Inspiration oder Reibung einfach verloren geht, die man in einem, Kassel ist ja jetzt kein Dorf, aber die man in einer anderen Stadt, die vielleicht nicht so subventioniert ist, was Kultur angeht und nicht so gut vernetzt, was Clubs und sowas angeht, die man da dann aber einfach hat. Und daraus lässt sich auch wieder was schaffen.
Das Ding ist eben dadurch, dass Berlin mal der Place to be war für aufstrebende KünstlerInnen und sich das hier so etabliert hat, dass hier die ganzen Büros sind von Agenturen, auf die man angewiesen ist, wenn man im künstlerischen Bereich tätig ist. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier Kreativität floresziert, so wie das vielleicht mal in den 80ern der Fall gewesen ist, ne? Oder als hier auch internationale Stars gewohnt haben, weil hier einfach was ging. Mag auch an Heroin gelegen haben, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war wirklich mal so der Place to be, um auch wirklich zu arbeiten und zu schaffen, ne? Weil wirklich was passiert ist. Und daraus hinaus hat halt resultiert, dass die Industrie hierher gezogen ist. Dass alles, was mit Musik zu tun hat, eben nur mal hier passiert. Und es ist irgendwann einfach nicht mehr möglich, in dem Bereich zu arbeiten, ohne hier zu wohnen. Mhm. Ne? Angefangen damit, natürlich werden hier Tourbusse für günstiger vermietet, als wenn ich mir bei einem etablierten Mietwagenunternehmen jedes Mal einen Van dafür mieten muss, wenn ich aus einer anderen Stadt starte. Mhm. Viele Leute, die zum Studieren hergezogen sind und nebenbei Musik machen und die man eben als Live-Musikerin für eine Band casten kann, wie ich das gemacht habe, die jetzt mitunter meine besten Freundinnen sind, haben schon hier gewohnt. Es ist einfach sehr, sehr logisch, hier zu wohnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt das Beste ist fürs Schaffen und Arbeiten. Mhm. Dafür ist es viel zu trist in den Wintermonaten und man hat, wenn man noch am Anfang ist, auch einfach nicht die Möglichkeit, hier das Beste draus zu machen, weil man in Scheißwohnungen wohnt oder vielleicht gar nirgendwo wohnt und sich so durchboxen muss. Und das ist vielleicht irgendwann mal eine Quelle von Kreativität, wenn man das hinter sich hat. Aber wenn man das gerade durchlebt, mich persönlich macht es gerade nicht sehr kreativ, im Winter in Berlin zu sein.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Lass uns mal tiefer in dein Album reingehen. Ich habe, wie gesagt, ganz viel aufgeschrieben zu den einzelnen Songs und ich bin sehr, sehr gespannt, was du erzählst. Und ich weiß, du wirst sehr viel erzählen. Wahrscheinlich auch sehr interessante Dinge mit Sicherheit. Also das Album heißt Fleisch. Wenn man natürlich jetzt das Artwork dazu sieht, da bist du vorne zu sehen. Ein sehr, sehr schönes Bild mit dem Blumenkranz. Ich weiß nicht genau, ob es eine Kuh ist oder ob es ein Bulle ist. Ich glaube, es ist eine Kuh.
Ist eine Kuh, ist die Brina, ja.
Die Brina. Ich wusste, dass du den Namen weißt. Ich wollte jetzt nämlich wirklich auf dieses Shooting raus. Wie ist es denn, ein Foto mit einer Kuh zu machen? Ich stelle mir es ein bisschen schwierig vor.
War gar nicht schwer, war total schön. Das sind alles ganz, ganz liebe Kühe. Das ist ja ein Lebenshof, der Lebenshof Wilde Hilde, auf den ich sowieso immer schon wollte. Und dann hatte ich nie einen Anlass. Und dann war eben das Fotoshooting mein Anlass. Habe Kontakt zu der Inhaberin aufgebaut. Die ist unglaublich nett von Anfang an gewesen. Kannte meine Musik auch. Also es hat sich irgendwie einfach getroffen. Und die hat mich dann eingeladen und hat mir die Kühe vorgestellt, mit denen sie sich selber vorstellen kann, dass ich ein gutes Foto machen kann. Weil natürlich haben die auch alle ihre verschiedenen Persönlichkeiten. Und dadurch, dass die Inhaberin ihr Leben auf diesem Hof verbringt, kennt ihr die Tiere natürlich auch gut genug und habe mir dann so ein bisschen erklärt, wie die so drauf sind, wer das so ist. Und dann habe ich mit verschiedenen Kühen Fotos gemacht. Also wir haben ein paar Kühe ausprobiert, bis sie dann keinen Bock mehr hatten und dann durften die wieder weiter auf der Weide rumlaufen. Und dann war es letztlich die Brina, weil das so eine Schmusekuh ist. Also die kam von sich aus auf mich zu und hat es richtig eingefordert, dass ich sie kuschele. Und es gibt auch so eine bestimmte Art und Weise, wie man Kühe am besten streichelt, damit die sich wohlfühlen und ruhig sind. Und dann habe ich das bei ihr die ganze Zeit gemacht und die hat sich richtig an mich geworfen. Also es gibt ganz viele Fotos auf der Speicherkarte, die dann letztlich zu dem Cover geführt haben, wo sie irgendwie so den Kopf schüttelt, weil sie es so gegen mich drückt. Ich kann die Balance kaum halten, weil natürlich ist die auch, ne, ein bisschen schwerer. Aber es war total schön. Also ich liebe ja Tiere und Kühe, gerade sind so meine Lieblingstiere. Und es war ein unglaublich schöner Tag für mich. Also eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal, dass ich auf diesem Hof gewesen bin.
Und ich wollte jetzt eben schon andeuten, wenn man natürlich Fleisch hört und sieht dich mit der Kuh auf dem Bild, dann geht es also automatisch assoziativ in eine eigentlich andere, falsche Richtung, weil es geht ja nicht um Fleisch. Und das ist schon mal, also es ist eigentlich so der Grundsatz deines Schaffens, das mir auch so gut gefällt, dass wirklich jeder Baustein der Veröffentlichung ist irgendwas, über das ich gedanklich stolpern kann und mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön und deswegen gefällt mir auch das Album so schön, weil es eigentlich auch für jeden Song gilt irgendwie. Ich habe zu fast allem was aufgeschrieben, aber Fleisch ist natürlich in dem Zusammenhang mit dem Album anders gemeint. Ich will es jetzt gar nicht mal auflösen und dich auch nicht nötigen, das jetzt zu erklären. Kann man sagen, so grob geht es in dem Album oder auf dem Album um Liebe, Sex, Selbstbestimmung?
Ja, also es geht in verschiedenen Songs jeweils um diese Dinge. Mhm. Wenn ich das Kernthema des Albums auf den Punkt bringen müsste, würde ich immer sagen, weibliche Erfahrung. Mhm. In dieser Welt eine Frau sein, die beurteilt wird, benutzt wird, die sich benutzen lässt, die Möglichkeit benutzt zu werden, auch zu ihrem Vorteil nutzen kann, die als schön oder hässlich empfunden wird, die sich schön oder hässlich fühlt, die sich hasst oder liebt, die sich selber hinterfragt und manchmal blindlings in Situationen steuert, aus denen sie nicht mehr raus kann, ein bisschen die Annahme der vermeintlichen Misere, eine Frau zu sein und natürlich immer nur aus meiner durchaus privilegierten Position sprechend, kann ich mir nicht anmaßen, dass es für alle Frauen so ist, aber ich habe in diesem Album in verschiedenen Songs mit verschiedenen Geschichten versucht, meine Geschichte als junge Frau zu erzählen. Mhm. Und es geht retrospektiv sehr viel um dieses Mädchen sein und Frau werden.
Ich habe jetzt vorhin schon mal so ein bisschen eingehakt, als es um die Abstufung der Traurigkeit ging. Und ich finde so die wichtigste Botschaft, die man aus deinem Album mitnehmen kann, ist, dass Frau nicht X ist oder Y, sondern eben alles, was du da beschreibst. Ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du eine Position jetzt annimmst, so um sie einfach nur um sie behandelt zu haben, sondern dass das wirklich alles Bestandteile deiner Persönlichkeit sind.
Ja, genau. Ich hatte lange Zeit ein großes Problem damit, dass ich das Gefühl hatte, mir wird auferlegt und auch ich selber erwarte von mir, dass ich eindimensional bin, dass ich eine bestimmte Sache bin. Die lustige, die kreative, die schöne, die hässliche, die dünne, die dicke, die coole, die peinliche. Und irgendwann kam ich im Laufe meiner Therapie an den Punkt, wo meine Therapeutin zu mir sagte, sie sind ein Mensch und sie sind viel. Sie dürfen konträre Dinge gleichzeitig sein. Und als ich das angefangen habe zu verinnerlichen, ging es mir besser und besser. Dass ich mir irgendwie selber zugestehe, dass mit Ich-Sein nicht nur die eine Sache kommt, sondern auch die andere. Und die dürfen sich auch manchmal widersprechen. Das dürfen Sachen sein, die vielleicht auch komplette Gegenteile sind. Ne? Und ich habe ja alleine wegen meiner psychischen Bedingungen in meiner Jugend rein körperlich sehr viel durchgemacht. Mein Körper war sehr dünn und mein Körper war sehr dick und mein Körper wurde in beiden Stadien sehr scharf kritisiert und beurteilt. Und trotzdem bin ich ja nicht als eines dieser polaren Gegenteile aus der Sache rausgegangen, ne? Dass man jetzt irgendwie so mit dem Finger drauf zeigen kann, welche dieser Körperformen gewonnen hat. Mhm. Und genauso ist es auch mit Persönlichkeits, Eigenschaften oder mit Attributen oder mit Interessen oder so, dass man gegenteilige Sachen gemocht haben kann und sich jetzt dazu entschieden hat, irgendwie in der Mitte dazwischen zu navigieren, ob das jetzt Musikgenres sind. Früher in meiner Jugend durftest du halt kein Hip-Hop hören, wenn du mit den Gruftis abgehangen hast und wenn du mit den Hip-HopperInnen abgehangen hast, dann durftest du halt keinen Rock hören. Mhm. Und heute bin ich halt erwachsen und weiß, dass das Kinderkram ist und höre halt einfach das, was mir gefällt und bin halt einfach ich. Und wer ich bin, das kann sich ja mit jeder weiter vergehenden Stunde auch einfach ändern und trotzdem bleibe ich ich. Es klingt irgendwie so wie so ESO-Gefasel, aber ich glaube, dass es eigentlich im Kern Sinn macht. Egal, wie ich mich kleide, egal, wie ich aussehe, egal, welchem Hobby ich nachgehe, welchem Beruf ich nachgehe, ich bin immer ich und das wird sich auch nicht ändern. Aber wie sich das äußert, kann immer verschieden sein.
Mhm. Finde ich total interessant und finde ich auch, oder mir fällt jetzt niemand ein, der das so offensiv in eine Musiksparte, ich würde es jetzt mal so mit grob mit Pop würde ich beschreiben, was du jetzt
machst. Ist auch richtig, es ist auch Pop.
Und da dann sowas Vielfältiges reinzutragen, finde ich extrem mutig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch viele Leute gibt, die sich da drin wiederfinden, mal in dem einen oder in dem anderen. Und vielleicht auch dann was anderes zulassen von dem, was du beschreibst. Das wird man jetzt vielleicht besser verstehen, wenn wir in die Songs reingehen, worum es genau geht. Also weiß nicht, würde dir jetzt jemand einfallen, wo du jetzt sagst, aus dem Pop-Bereich, sag mal so deutscher Pop-Bereich, eine Person, die nicht schon sehr stark festgelegt ist? Ich habe wirklich drüber nachgedacht.
Also ich sehe das halt so ein bisschen, keine Ahnung, wenn dann eher so in meinem Freundeskreis die Leute, die da Musik machen, dass die so ein bisschen mit Stereotypen brechen, irgendwie Max Gruber, der irgendwie auch immer nach Drangsal klingt, aber drei grundlegend verschiedene Platten veröffentlicht hat, der sich da auch ein bisschen was traut und für mich ja von Anfang an auch immer Quelle der Inspiration gewesen ist, als auch Max Rieger, der mit seinem All diese Gewalt-Album, was vor einem Jahr rauskam, glaube ich, oder vor zwei sogar schon, nochmal was ganz anderes aufgemacht hat, als das, was die Leute üblicherweise von ihm gewohnt sind, weil er sich eben auch ein bisschen mehr in eine poppigere Richtung getraut hat. Aber im deutschen Pop-Bereich von nicht-männlichen KünstlerInnen gibt es nicht so viele. Und ich will da gar nicht die Schuld den KünstlerInnen zuschieben, sondern einfach dem Publikum, weil viele Leute hier nicht empfänglich sind für weibliche KünstlerInnen, die was anderes machen als Radiomucke, die man halt nach der Schicht hören kann und von der man sich berieseln lässt und bei der man nichts hinterfragt und bei der man nicht arbeiten muss. Ne? Und ich wollte aber immer schon diese Frau sein, die die Leute dazu bringt, dass sie nachdenken und dass sie über sich selber nachdenken. Ich will da gar nicht mehr anmaßen, irgendwie zu sagen, dass es mit so grundlegenden Lebensidealen zu tun hat, sondern ich will einfach so ein bisschen an Ecken kitzeln, wo die Leute sich normalerweise nicht selbst kitzeln wollen oder sich nicht kitzeln lassen von Musik.
Richtig. Und ich würde jetzt auch den ganzen anderen gar nicht absprechen, dass sie diese Facetten nicht haben. Ich bin mir sicher, dass sie es haben. Nee, überhaupt
nicht. Voll, ne? Und die sind ja auch erfolgreich damit, ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie so spekulieren, aber ich glaube schon, wenn ich Musik machen würde, die ein kleines bisschen weniger so edgy, ist vielleicht ein komisches Wort dafür, aber die ein bisschen mehr leicht verdaulicher wäre, die ein bisschen sanfter wäre, in denen es vielleicht nicht um Zerfleischen ginge, sondern um die erste Liebe, dass ich ein größeres Publikum hätte. Und dass ich im Mainstream-Radio vielleicht eine andere Chance hätte, als ich das zugegen habe mit Songs, in denen es um Sex geht und Gewalt.
Ja, wie gesagt, mir geht es wirklich um dieses konkrete Reintragen von unterschiedlichen Facetten in eine Musik. Da sind die dann doch immer schon sehr starr. Und die beiden Beispiele, die du genannt hast, ist genau das, was ich damit meine. Ich habe, glaube ich, sogar vor kurzem, ich weiß nicht genau, habe ich ein Interview gesehen mit Max Rieger, da hat er irgendwie angekündigt, dass er jetzt gerade an einem Kinderalbum Kindermusik schreiben möchte. Und ich traue es ihm zu. Dass er das kann, ja. Lass uns doch gerne mal jetzt erstmal in die Songs reingehen. Wir fangen mal mit dem ersten an, mit Jennifer Check. Ich habe den Film Jennifer's Body, aus dem diese Figur Jennifer Check kommt, sogar vor kurzem erst gesehen. Ja. Courtney Love hat auch einen Song, Jennifer's Body, über diesen Film.
Der Film ist nach dem Song benannt.
Nein, wirklich? Ich dachte, das wäre
ungefähr. Nee, Jennifer's Body ist wesentlich älter als der Film. Der Film ist von 2009 und der Song ist ja von
96, glaube ich.
Ja. Der Song ist von dem zweiten Hole-Album.
Nee, ich sag's ja nicht, 96, 98, glaube ich. Naja, auf jeden Fall.
90er. Von Live Through This, auf jeden Fall.
Genau.
Und Diablo Cody, selber großer Hole-Fan, im Abspann ist ja auch Violet zu hören von Hole.
Ja.
Die Regisseurin hat den Film nach dem Song benannt.
Jetzt, wo du sagst, klar, ich sag ja gerade nur, ich habe den Film gerade gesehen, natürlich. Sonst wäre ja der Song gar nicht drin. Ich habe nämlich heute nochmal nach dem, ist aber interessant, was man da so reininterpretiert, wobei es ja dann doch Inspiration
ist. Ist ja auch naheliegend, ne? Also ich meine, die sind ja auch im Soundtrack vertreten und.
Richtig, und ich habe heute nochmal den Text gelesen und dachte, ja, könnte man irgendwie denken, dass sowas damit zu tun hat. Kann man natürlich im Nachhinein immer denken. Aber was ja ganz interessant ist, Megan Fox wird da als mordender, vom Dämon besessener, sexy Frau gezeigt.
Ja.
Was bedeutet dir denn der Film? Geht es wirklich um den Film konkret oder hast du das jetzt einfach so rausgenommen, weil es gut gepasst hat zu dem, was du in dem Song transportieren wolltest?
Der Film oder die Grundstimmung von dem Film war eigentlich Inspiration für das gesamte Album. Ich habe irgendwie schon immer einen Narren an diesem Film gefressen gehabt, seitdem ich den das erste Mal gesehen habe, weil der eben so viele Sachen beinhaltet, die mir gefallen. Das ist eben so ein Tumblr-Film und Tumblr hat mich ja im Internet sehr dolle sozialisiert und hat mir ja sehr so eine gewisse Vorstellung auch von visueller Ästhetik gegeben, weil es ja diese Bildwelten dort gab, die heute noch immer mit Tumblr assoziiert werden. Und ich da auch eben einen Blog hatte, der gleichzeitig sehr süß und sehr schrecklich war. Also das eine Bild war irgendwie eine hübsche Frau in einem rosa Kleid und das nächste war eben das Bild von einem offenen Bruch, wo der Knochen aus dem Knie ragt oder so. Also es war irgendwie auch da schon so ein Spiel mit so Gegensätzen. Da war ich aber auch nicht die Einzige. Das war tatsächlich gang und gäbe zu der Zeit. Und ein paar Jahre bevor ich auf Tumblr war, habe ich eben schon diesen Film gesehen und angefangen damit, dass ich eben Megan Fox einfach toll fand und heiß fand und auch Amanda Seyfried einfach super heiß finde und alleine deswegen den Film gut fand. Hat mir gefallen, dass es so dieser Highschool-Film war, aber mit so einem ekelhaften Twist. Und dass es eben auch um eine Band ging. Und ich bin immer direkt begeistert von Filmen, wenn es um fiktive Bands geht. Das ist irgendwie immer total toll. Deswegen warte ich brennend auf den Release von der Serie von Daisy Jones and the Six. Mhm. Was so ein Buch war, was ich letztes Jahr gelesen habe, in dem es auch um eine fiktive Band in den 70ern geht. Und es wurde jetzt verfilmt und kommt bald raus. Und die Autorin hat sich eben gesamte Alben für diese Band ausgedacht und die ganzen Songtexte geschrieben und das alles dem Buch zugefügt, sodass man wirklich das Gefühl hat, es geht hier um was Echtes. Mhm. Und in diesem Film, Jennifer's Body, geht es ja auch um die Band Low Shoulder, die ja daran schuld sind, dass Jennifer zu einem Dämon wird. Mhm. Da wird also nochmal mit diesem Stereotyp von diesen satanistischen, süßen Rockstars gespielt, die irgendwie eine Bude abfackeln und dann eine Jungfrau an Satan opfern. Es war alles so viel und es war too much und ich mochte den Film noch viel mehr, als all meine Freundinnen mir gesagt haben, die finden den scheiße. Und der Film hat so ein bisschen Redemption bekommen. Der ist ja nicht gut angekommen, als er damals rauskam und wurde dann in den letzten Jahren aufgrund von YouTube-Video-Essays und so einem maßgeblichen Interview mit Megan Fox, das glaube ich so 3 Jahre alt ist jetzt, in dem sie sagt, dass es bis heute der beste Film für sie ist, den sie gemacht hat und dass der Film ihr bis heute am meisten bedeutet. Und die hat ja sehr viel Scheiße erlebt, so wurde sexuell belästigt und stark ausgebeutet in Hollywood, fallen gelassen, als sie gegen Michael Bay ausgesprochen hat. Natürlich hat sie in ihrem Wording ein bisschen daneben gegriffen. Sie hat ihn mit Hitler verglichen. Das war vielleicht nicht so die schlauste Idee. Aber sie hat eben sehr viel Gewalt erfahren durch diesen Mann und ihre vorherige Arbeit und sagt bis heute, Jennifer's Body war der Film, der sie am glücklichsten gemacht hat und am meisten in ihrer Schauspielkarriere erfüllt hat. Und ab diesem Punkt haben eben die Leute im Internet, insbesondere Flinter, angefangen, den Film so ein bisschen zu sezieren, ein bisschen darüber zu reden, hey, es ist doch eigentlich gar nicht sexy Frau frisst Männer, sondern es ist zwei beste Freundinnen durchleben die Hölle und lieben sich trotzdem. Mhm. Na, und es geht um diese sehr toxische Freundschaft zwischen Needy und Jennifer und dass Needy alles für Jennifer machen würde, bis zu dem Punkt, wo sie zuguckt, wie Jennifer ihren eigenen Freund frisst, wo sie dann irgendwann merkt, jetzt muss ich was gegen diese dämonische Macht ausrichten, bringt sie um und wird aber ihres Lebens nicht mehr froh. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Als junge Frau, die auch toxische Freundschaften mit anderen Mädchen hatte, eine ganz besonders schlimme, hat mich das sehr angesprochen.
Dumme Frage, toxische Freundschaften, sind es dann überhaupt Freundschaften?
Jein. Freundschaften können ja auch vieles sein, wo wir gerade schon so bei facettenreichen Dingen sind. Genau. Ne? Also ich habe ja Freundinnen, die sehe ich einmal im Monat und dann habe ich Freundinnen, mit denen ich permanent in Kontakt bin. Das sind trotzdem beides Freundinnen von mir. Deswegen würde ich schon sagen, dass auch so einer giftigen, schädlichen Freundschaft ein Gefühl von Verbundenheit zugrunde liegt. Man fühlt sich ja auch seinen Feinden verbunden.
Mhm. Stimmt. Aber da gibt es später noch einen anderen Song, der, glaube ich, auch so ein bisschen darauf anspielt, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ich mag hier bei diesem Song, bei Jennifer Check, mag ich diese Details in der Produktion, dieses...
Ja. Ja, ich weiß.
Den Sound das der Klirren, Stromspannung. Ja, ja. Und das ist auch für mich so ein schönes... Oder so ein schöner Spielball von Pop, so dass man da so ein bisschen drüber gehen kann. Das machst du auch sehr oft auf dem Album, bei dem nächsten Song, auch so im Intro. Wenn du so fragst, so in so einer kindlichen Stimme, ist das schon on so, ne? Und danach kommt ein...
Das ist tatsächlich das Intro von einer Pornofilmreihe, was ich dafür benutzt habe.
Das bist nicht du?
Das haben wir... Doch, das bin ich. Wir haben das 1:1 nachgebastelt, damit wir da nicht irgendwie so Copyright-Probleme bekommen. Wir haben das einfach so 1:1 nachgestellt. Genau, ja. Aber das ist eine sehr kindliche Stimme. Das ist aber auch in dem Original so, dass die so, is this thing on, fragt. Und dann kommt eben dieser sehr verdorbene Song. Deswegen fand ich das witzig, da dieses Intro von diesen Pornos zu nehmen, ja.
Also bei Jennifer's Body, wir haben es ja jetzt im Prinzip schon gesagt, geht es um eigentlich auch so ein bisschen um Stimmungs-, also oder um den Moment, wenn man noch nicht annehmen kann, dass man aus unterschiedlichen Stimmungen besteht und sich dann selbst fragt, bin ich verliebt, vielleicht bin ich vom Dämon befallen oder sowas.
Ja.
Kannst du einen Punkt ausmachen, wo du sagen kannst, meistens bringt man es ja mit der Pubertät in Verbindung. Ich würde aber nicht sagen, dass wenn die Pubertät vorbei ist, ist alles toll im Leben. Das ist ja Quatsch.
Nein, Quatsch. Das hat man, glaube ich, einfach immer.
Aber kannst du, ja, ich wollte gerade sagen, kannst du so einen Punkt ausmachen, wo du sagst, da wurde ich so ein bisschen lockerer und konnte das dann auch annehmen, dass ich einfach aus unterschiedlichen Stimmungen bestehe?
Das hat sich einfach ergeben.
Ja, ne?
Ich habe mich zwangsläufig sehr viel mit mir und meiner Gefühlswelt auseinandergesetzt und viel Tagebuch darüber geschrieben, wie es mir geht und wie es mir ging und wie ich wünschte, dass es mir ginge. Und ich glaube, ich kenne mich einfach sehr, sehr gut. Ich bin auf eine nicht esoterische, nicht meditative Art und Weise sehr in touch mit mir selber und lasse mich selbst sehr zu und lasse mich selbst auch sehr frei, sperre mich selber aber auch manchmal sehr ein und beschränke mich auch selber manchmal und muss das beides akzeptieren. Und es hat sich einfach so ein bisschen über die Jahre ergeben. Ist, glaube ich, ganz natürlich, dass diese Insecurities, die man aus der Pubertät mit in die frühen 20er bringt, langsam verfliegen, wenn man bei sich ankommt. Und bei sich ankommen kann für Person A was ganz anderes bedeuten als für Person B. Für mich hat bei mir ankommen einfach bedeutet, mich selber zu priorisieren, auf mich selber zu hören. Und so ein bisschen von dieser Selbstoptimierung wegzukommen zu einem, ich nehme an, dass ich mich optimieren will, aber auch, dass ich nicht zu jeder Zeit dazu in der Lage bin.
Mhm. Ne? Ich würde da gerne mal einhaken. Du hast gerade gesagt, du kennst dich selbst sehr gut. Und da ist mir sofort was eingefallen von Die Nerven. Da gibt es einen Song, ich glaube, Julian singt das, Finde niemals zu dir selbst.
Ja.
Gibt es irgend so einen Punkt, wo du sagst, da ist die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst vielleicht auch nicht mehr so gut. Da sollte man Stopp machen? Oder denkst du, es ist grundsätzlich immer gut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen?
Ich habe das gerade schon angesprochen, dass wir gerade momentan allgemein so besessen sind von Selbstoptimierung. Und Selbstoptimierung bedeutet irgendwie augenscheinlich für die meisten Personen, ich gehe regelmäßig ins Gym und trinke grüne Smoothies, meditiere und nehme mir Zeit für mich selber, obwohl ich einen 9-to-5-Job arbeite und eigentlich keinen Nerv für irgendwas habe. Ich glaube, wenn man so gefangen ist in diesem Bedürfnis, die unbedingt beste Version von sich selbst zu sein, lässt man komplett außer Acht, dass das Beste für sich selbst auch manchmal bedeuten kann, 2 Tage gar nichts zu machen oder den Scheißjob zu kündigen. Oder zuzulassen, dass es einem gerade auch dreckig geht. Und so eine zu intensive Auseinandersetzung mit sich selber per se gibt es meiner Meinung nach nicht. Weil man ist ja immer nur man selber und man sollte sich selbst auch kennen. Man kriegt nur dieses eine Leben und es ist irgendwie total schade, wenn man irgendwann 50 ist und merkt, dass man gar nicht richtig bei sich ist und dass man sich selber nicht einschätzen kann und nichts über sich weiß und nicht auf die eigenen Gefühle hören kann. Aber man sollte nicht so krass da drinne gefangen werden, immer diese beste Version von sich selber dabei rausfischen zu wollen. Weil Selbstfindung ja auch immer so ein bisschen so ein privilegierten Ding ist von, ich mache jetzt Yoga und ich bin jetzt super schön und jeden Tag scheint die Sonne und ich wandere aus nach Ibiza oder so. Ne? Mhm. Selbstfindung ist eigentlich eher sowas wie permanent auf sich zu hören und anzunehmen, dass man am nächsten Tag ganz andere Impulse haben kann als am Tag davor.
Mhm. Finde ich total wichtig, dass man auch nicht vor lauter Selbstfindung vergisst, dass man vielleicht auch leben muss einfach und Erfahrungen machen muss, um überhaupt wieder reflektieren zu können. Also sprechen wir, glaube ich, beide von dem Gleichen, dass es wichtig ist, dass man immer wieder zu sich zurückkommt und mal kurz reflektiert, an welchem Punkt bin ich gerade, wo möchte ich gerne hin, aber nicht versucht nach einem sowieso nicht erreichbaren ständigen Glücksdauerzustand irgendwie zu streben.
Ja, ich finde es ganz schwierig. Es gibt gerade vor allen Dingen unter jungen Mädchen auf TikTok diesen Trend, how to become that girl. Und that girl ist eben dieses super schöne, natürliche Mädchen, was um 6 aufsteht, Sport macht, ein sehr gesundes Frühstück, was natürlich Unmengen Geld kostet, weil da sind Granatapfelkerne und Mandeln drin, ja. Und dann geht sie irgendeinem Hobby nach, schreibt Tagebuch, trifft sich mit FreundInnen, hat einen Job in einem süßen Café, der natürlich super toll bezahlt wird und hat alle Zeit der Welt, sieht super aus und irgendwie ist immer alles gut. Man kann das einfach nicht werden, weil das komplett ausklammert, dass man auch mal schlechte Tage hat. Und weil das komplett ausklammert, dass nicht alle Leute das Geld dafür haben. Nicht alle Leute die Zeit dafür haben, um that girl zu sein. Und damit setzt man junge Mädchen ja wieder unter Druck. Obwohl es im Kern darum geht, jemand zu werden, der glücklich ist, ist es ja wieder nur eine Art und Weise, junge Mädchen unter Druck zu setzen, irgendeinem Bild zu entsprechen. Mhm. Und wenn man das versucht und versucht und man kommt nicht dahin, dann wird man ja alles andere als glücklich.
Druck ist also quasi auch, wenn man es mal ganz genau nimmt, während wir jetzt sprechen, merke ich schon, dass Druck auch ein wesentliches Thema der Platte ist. Ja, Druck auf sich selbst, Druck von außen, Druck selbst weitergeben. Die Platte drückt ja auch. Ja, genau, ja. Genau. Der nächste Song, über den ich gerne reden möchte, ist Haustier im Hotel. Auch hier mag ich diesen Kontrast. Ja, das ist ein harter Song, in dem es quasi, ja, man kann sagen, um ein Sadomaso-Verhältnis geht. Ja. Es wird nicht, kommt nicht so ganz raus, ob es fiktiv ist, ob du es dir gerne wünschst oder ob es wirklich stattfindet. Da würde mich mal interessieren, ich weiß, dass du das bei deiner EP auch schon mal so ein bisschen angesprochen hast. Natürlich hat man als Künstlerin, ich gehe da stark davon aus, keine Zielgruppe, für die man schreibt. Aber hast du grundsätzlich so ein Gefühl dafür, welche Menschen und welchen Alters deine Musik hören?
Ich habe gedacht, die wären jünger, aber die meisten sind so alt wie ich. Und ich glaube, die meisten Leute, die meine Musik hören, ich habe ja noch nicht so ein großes Publikum, die hören mich auch sehr bewusst. Es passiert ja momentan einfach nicht, dass jemand zufällig in einem Mainstream-Radiosender meine Musik hört, sondern man kommt über Ecken zu mir, die voraussetzen, dass man ein bestimmter Typ Mensch ist. Ne? Außer halt, man sieht mich auf dem Festival, hört sich das an und findet Gefallen daran. Was jetzt so den Klang und die Musik als Musik anbelangt, denke ich, ist es noch zugänglicher als die Texte sind, die ja teilweise sehr nischig sind, immer nur von meiner eigenen Position ausgehend, von sehr individuellen Erfahrungen erzählen. Aber trotzdem ist man ja auch bei der individuellst erdenklichen Erfahrung nicht alleine, weil da gibt es mindestens noch eine andere Person auf der Welt, der das ähnlich geht. Und in dem Song jetzt explizit, Sex ist was, was die meisten Leute toll finden. Manche Leute mögen das so, andere mögen das so, manche mögen es öfter, manche mögen es seltener. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch über solche Sachen nicht prahlerisch singen kann. Man hört es ja viel im Hip-Hop und im Rap, da geht es viel um Sex, aber das ist immer so dieses, ich bin ein Mann, ich habe 10 Frauen und die machen das und das und das für mich. Und das ist alles irgendwie immer so ein bisschen oft aus einer männlichen Perspektive. Und wenn es aus einer weiblichen Perspektive ist, dann geht es oft auch so darum, ich mache den Mann glücklich oder ne, irgendwie sowas. Nicht alle natürlich, kann man auch nicht alles pauschalisieren. Aber ich wollte halt irgendwie einen Song über Sex machen, der so ein bisschen mit diesem verqueren Bild von so Idealen kokettiert. Es geht ja auch explizit um so Groupie-Sex. Mhm. Es geht ja darum, dass man mit einer in der Öffentlichkeit stehenden Person schläft und die Person ist nur toll, weil sie in der Öffentlichkeit steht. Und der Song ist passiert, als ich irgendwie so ein bisschen angefangen habe, mich mit so 90er-Rockbands auseinanderzusetzen und auch so mit diesem Ende von Groupie-Kultur. Gibt's heutzutage, würde ich sagen, fast gar nicht mehr. Ich habe es in meinem Umfeld noch nicht ein einziges Mal mitbekommen, dass sowas in Deutschland irgendwie oft passiert. Kann natürlich auch sein, dass ich das einfach nicht mitkriege, weil die Leute, mit denen ich im musikalischen Kontext zu tun habe, alles ganz, ganz anständige Leute sind, in Anführungsstrichen. Aber das war ja in Amerika und bei so internationalen Stars einfach so ein Ding, dass sie auch so Standard-Groupies hatten und dass dann auch Frauen insbesondere berühmt geworden sind, weil sie was mit jemandem hatten. Ne? Dass es ja auch in den 60ern und 70ern schon irgendwie It-Girls gab, die nur bekannt waren, weil sie mit irgendwelchen Rockstars geschlafen haben. Und das finde ich ein interessantes Phänomen, weil ich so eine Faszination für Personenkult und Stardom habe, dass ich mir schon oft vorgestellt habe, wenn ich nicht selber auf der Bühne stünde, wäre ich bestimmt so eine Person, die sich eine ausguckt und der dann hinterherreist. Ich habe auch ein paar Leute auf meinen Konzerten, die auf alle Shows kommen und Schule schwänzen oder Uni schwänzen, um mich zu sehen. Und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich finde es ein interessantes Phänomen, wenn man sich irgendwie so einer in der Öffentlichkeit stehenden Person widmet. Und in dem Song wird es eben auch so auf sexueller Ebene beschrieben, dass man sich eben jemandem so widmet.
Ich finde an dem Song so toll, dass du quasi das Licht immer in eine andere Ecke lenkst. Es ist, also ich finde, die Machtverhältnisse ändern sich quasi von Strophe zu Strophe, manchmal auch innerhalb einer Strophe. Und das gefällt mir sehr gut, dass du dich auch da nicht so festlegst und sagst, das ist jetzt die arme Frau, die im Hotel auf den Star wartet, sondern gleichzeitig sagst du ja, die ihn aber nur mag, weil er auf der Bühne steht.
Ja,
also das, genau. Das wertet ja dann quasi sie auf und ihn ein bisschen ab. Und ja, auch dieses, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es geht quasi auch um richtig harten Sex im Sinne von Luft abdrücken und solche Dinge. Mhm. Dass du auch nicht so dich da immer so in eine Ecke reindrängen lässt, so wie, ach, ich bin die Arme, die das jetzt mit sich machen lassen muss, sondern nee, ich bin die, der das in dem Moment vielleicht auch gefällt. Das finde ich total gut, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, deswegen habe ich jetzt auch nach einer etwaigen Zielgruppe gefragt, ob das jeder versteht, aber du machst es so clever, dass man es gar nicht verstehen muss, weil schon alleine dadurch, dass der Song Haustier im Hotel heißt, glaube ich, viele Leute hören den Song einfach nur auf der Ebene, auf der sie ihn hören wollen.
Ja. Ich habe den gar nicht mit so einer Intention für Interpretationsraum geschrieben, wenn man sich so ein bisschen jetzt wirklich auf so einer ernsten Ebene mit so härteren Praktiken auseinandersetzt. Dann ist es für mich super wichtig zu kommunizieren, dass in dem Machtverhältnis die Macht nicht bei der Person liegt, die oben ist, sondern bei der Person, die zulässt, dass bestimmte Dinge passieren, wohl wissend, dass sie immer Stopp sagen kann. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, auch wieder auf TikTok und Instagram, bei sehr, sehr vielen jungen Leuten passiert es gerade, dass sie eben darüber reden, dass ihnen härterer Sex gefällt, dass sie das gut finden, das ist ja auch vollkommen in Ordnung und schön, aber die das irgendwie so verurteilen, wenn man das nicht mag. Die sagen, das ist langweilig, wenn du das nicht machst, und dadurch wird das Ganze auch in komplett falsches Licht gerückt, weil das irgendwie plötzlich so aussieht, als ob das so Standard wäre, der keine Kommunikation bedarf, als ob es ganz normal wäre, dass man irgendwie beim ersten Date direkt Dinge mit sich machen lässt, über die man vielleicht vorher gar nicht geredet hat. Und ich hoffe ein bisschen, dass die Leute, die den Song hören, gerade verstehen, dass es alles in dem Song von der passiven Person ausgeht. Dass es alles von dem Wunsch der Person ausgeht, die da Dinge mit sich machen lässt, und dass vorher die Kommunikation stattgefunden hat und dass ein ganz klares Verhältnis abgeklärt ist, wo immer klar ist, die Oberhand hat die Person, die unten ist. Hm. Ne? Weil nur auf diese Art und Weise kann man sicher auf diese Art und Weise miteinander schlafen. Ja. Anders ist das nicht okay.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt den Film 50 Shades of Grey nicht gesehen, aber das war ja ein großer Kritikpunkt, dass da eben nicht klar rauskam, dass es, wenn, dann eine in beidseitigem Einverständnis abzulaufen hat und auch nur dann Spaß macht, weil sonst geht es eigentlich in eine ganz andere Richtung. Dann hat man keinen
Einverständnis. Sonst ist es einfach nicht okay.
Ja, richtig. Du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, es geht natürlich auch um Fansein und um, und du sagtest so, wenn du jetzt nicht selbst auf der Bühne stehen würdest, dann wärst du eine Person, die verrückte Dinge vielleicht machen würde für jemanden, der auf der Bühne steht. Hast du denn da eine Geschichte parat? Weil du standst ja nicht immer auf der Bühne. Was war so das Verrückteste, was du aus Fansicht gemacht hast?
Ich war riesiger One Direction-Fan.
Ui.
Ja, gar nicht wegen der Musik, sondern weil ich in meinen späten Teenie-Jahren irgendwie Erfüllung darin gefunden habe, mich dem zu widmen. Da gab es gerade online irgendwie eine ganz tolle Community. Ich habe da Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt und eine gute Freundschaft habe. Ich habe da halt mal 10 Stunden Schlange gestanden, um dann im Konzert in der 3. Reihe zu stehen. Ich habe ganz viel Fanfiction geschrieben und dann irgendwann hatte ich irgendwie so die Handynummern von den besten Schulfreunden, von den Leuten dort, und habe auch mit denen geschrieben und auch gefacetimed und so. Ich habe es mir dann selber versaut. Rückblickend ist das alles super creepy und ich würde es nicht mehr machen. Und ich fände es ganz, ganz komisch, wenn das jemand bei mir machen würde. Komisch bis unangenehm bis einstweilige verfügungswürdig. Aber ich war eben schon immer so ein Mensch, der sehr, sehr schnell begeistert ist für andere Personen und sich sehr schnell mitreißen lässt von so Personenkult. Hab ja bis heute auch irgendwie Affinitäten zu verschiedenen KünstlerInnen, wo ich sicher bin, ich würde in Ohnmacht fallen, wenn die vor mir stünden, weil das für mich einfach so Gottheiten out of reach sind. Und bin ja auch, keine Ahnung, großer Ärzte-Fan schon immer gewesen und weiß, dass es irgendwie darauf hinauslaufen wird, dass ich die im Laufe dieses Jahres mal sehen werde und mal treffen werde. Und da werde ich bestimmt einfach gar nichts sagen können. So, ich werde einfach da stehen und werde so mit dem Kopf nicken und dann wird es ein total toller Tag für mich und nichtig für alle anderen Anwesenden.
Es gibt ja so Bands, die einfach beliebt sind und man interpretiert da was rein. Aber hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du einen Star getroffen hast, von dem du jetzt eigentlich nicht besonders begeistert warst und dann wirklich diese ganz bestimmte Star-Ausstrahlung gemerkt hast?
Ja.
Also manche haben sowas, ne?
Ja, total. Manche Leute haben einfach so einen Spark und so einen Schein und haben irgendwie sowas in sich und eine Attitüde nach außen, die sie aus der Menge herausscheinen lässt. Und ich glaube nicht, dass das mit einem bestimmten Status kommt oder mit einer bestimmten Anzahl von verkauften Platten oder monatlichen HörerInnen auf Spotify, sondern ich glaube, die Leute haben das einfach schon immer und es ist nur logisch, dass sie irgendwas in der Öffentlichkeit machen.
Richtig. Ich hatte zwei Begegnungen. Eine war relativ offensichtlich und zwar war das Jared Leto. Den habe ich mal bei einer Presse Konferenz gesehen und ich finde die Musik jetzt nicht beeindruckend. Der kam wirklich in den Raum rein und wie du eben sagtest, man dachte, man fällt hinten über. Der hat eine Ausstrahlung, du hast gedacht, der hat eine Halogenleuchte am Kopf montiert. Total krass. Und das andere war noch verrückter und zwar war das jetzt, das klingt jetzt ein bisschen albern, war das Otto Walkes.
Das glaube ich aber nicht, dass das albern, also ich meine, das klingt für mich nicht albern. Ich kann mir das schon vorstellen.
Also Wahnsinn. Und zwar stand ich an für eine Premiere zu diesem Zwergenfilm damals. Und dann hat mir jemand von der Seite so auf die Schulter getippt und sagt, für was stehen Sie denn hier an? Und ich drehte mich um und war wirklich Gesicht an Gesicht mit Otto Walkes. Der hat wahnsinnig gut gerochen und der hat eine Hammer-Ausstrahlung gehabt. Deshalb finde ich sehr interessant, dass manche, die jetzt, also das hat ja auch im Zusammenhang mit dem Album jetzt was damit zu tun. Man würde jetzt nicht sagen, dass Otto Walkes schön ist nach der Norm, die einem irgendwie vorgegeben wird. Aber er hat trotzdem eine Anziehung. Das ist ja auch beruhigend für junge Menschen zum Beispiel zu wissen, dass es gar nichts bringt, 28 Mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und zu schauen, dass alles symmetrisch ist und die Haare so und so liegen. Weil manchmal ist es auch einfach nur, entweder du hast es oder du hast es halt nicht.
Ja, total. Es gibt ja auch super viele Leute, die irgendwie modeln oder Schauspielern, die jetzt nicht normschön sind und aber einfach irgendwie diesen Spark und sowas Besonderes haben. Ich habe, fiel mir gerade ein, auf dem Lollapalooza 2019 so aus 10 Meter Entfernung Billie Eilish gesehen, backstage. Und da hatte ich auch das Gefühl, der Boden unter ihr brennt. Und die ist ja ganz klein. Ne? Das ist eine ganz kleine Person. Und trotzdem wirkte die so groß. Und ich konnte mich in dem Moment auch nicht weiter bewegen. Ich musste die einfach angucken. Und natürlich hat die mich nicht wahrgenommen, weil die umringt war von tausenden Menschen, die da irgendwie zu ihrer Crew gehört haben. Aber das war schon auch krass. Also die ist ja auch ein richtiger Star. Aber die hatte das auch schon immer. Wenn man sich ihre Kinderfotos anguckt. Ich weiß natürlich nicht, ob man das retrospektiv nur so wahrnimmt, weil man ja dann schon weiß, dass sie ein Weltstar wird. Aber dieses Buch, was sie von sich gemacht hat mit diesen Kinderbildern, da sieht man schon immer, okay, das ist jemand, die wird jemand und die hat was.
Mhm. Ja, das.
Es gibt aber auch diese Leute, also im kleineren Rahmen. Ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass es was damit zu tun hat, wie groß das Publikum ist, sondern ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis. Einer meiner besten Freunde ist so eine Person. Der kommt in den Raum und der Raum ist voll mit Licht. Alle Menschen, die ihn kennenlernen und mit ihm sprechen, sind von ihm begeistert. Der hinterlässt wirklich Spuren im Leben von jedem Menschen, denen er nur einmal kurz begegnet. Und dadurch, dass er so eine Person ist, passieren ihm auch ständig so kuriose Dinge. Der wird ständig zu irgendwelchen Leuten in die schönsten, fernsten Länder eingeladen, macht Bekanntschaften, erlebt Abenteuer. Es ist wie im Film, einfach weil er so ein besonderer, toller Mensch ist. Und der steht zum Beispiel gar nicht in der Öffentlichkeit, ne? Der ist einfach für die, die ihn kennen, so ein Segen und eine Bereicherung im Leben.
Ist er sich dessen bewusst?
Ja, schon, ja, okay, aber es macht ihn nicht unsympathisch oder so. Ne? Der ist auch einfach hilfsbereit und ein guter Mensch.
Das sind aber schon die Werte, auf die man natürlich eher, du hast jetzt eben eine sehr schöne Formulierung gefunden, du hast gesagt, er hinterlässt Spuren. Und ja, diese glatten Persönlichkeiten, die da über irgendwelche Trends antrainiert werden, die hinterlassen halt leider meistens keine Spuren. Das ist ja das Traurige. Und wenn man das relativ schnell versteht, wäre es ziemlich gut. Lass uns mal über den Song Teenager sprechen.
Gerne.
Natürlich wäre ich als Teenager cool gewesen, provoziert bei mir sofort die Frage, Teenager sind doch nie cool, oder?
Doch.
Findest du?
Die anderen waren es schon. Und die Teenager, die ich jetzt so sehe auf sozialen Medien, die sind schon cool. Die haben natürlich auch noch mal ganz andere Möglichkeiten. Ob die jetzt wirklich innerlich cool sind, im Sinne von gelassen. Das sei mal so hingestellt, aber nach außen hin wirken die schon cool auf mich. Ich bin auch immer noch nicht darüber hinweg. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich hatte das letztes Jahr, da habe ich zwei Mädchen gesehen in der Stadt und die sahen aus wie Tracy und Evie aus dem Film 13, der auch sehr prägend für mich war und einer meiner Lieblingsfilme ist. Die waren genauso wie sie angezogen, eine Blonde und eine Brünette. Und ja, die waren halt, keine Ahnung, 14, 15, 16. Und ich habe die gesehen Und irgendwie war es so ein Tag für mich. Ich habe auf der Stelle angefangen zu heulen. Ich habe dem so nachgetrauert und ich war so getroffen davon, diese zwei Mädchen zu sehen, die so jung und so hübsch sind und das Inbild von zwei fiktiven Charakteren aus meinem Lieblingsfilm. Und wahrscheinlich wussten die das nicht mal, weil der Film draußen war, bevor die zur Welt kamen. Und da habe ich mich so hilflos gefühlt. Und als hätte ich die Chance, dieses Mädchen zu sein, nicht genutzt. Und darum geht es ja auch viel in dem Song Teenager. Dass man das Gefühl hat, man hat so die Chance nicht genutzt. Man war jung, in der vermeintlichen Blüte des Lebens. Die Welt stand dir offen. Du musstest keine Rechnungen bezahlen. Alles Geld, was du bekommen hast, konntest du für dich behalten. Stimmt. Keine Verpflichtung. Man hatte so den Luxus von Kind sein, aber hat sich schon erwachsen gefühlt. Und das kommt ja mit einer unglaublichen Freiheit. Und es gibt tausende Filme und Bücher über das Teenager sein. Ich könnte keine 10 Bücher über 20 sein. Aufzählen.
Stimmt. Ja,
deswegen, Teenie ist schon cool.
Ich habe dir eine Frage gestellt und du hast schon die nächsten 5 mit beantwortet, aber ganz anders, als ich sie eigentlich beabsichtigt hatte. Was mir jetzt gerade einfällt, weil du sagst, ein Buch über 20-Jährige hat gerade Sophie Passmann geschrieben, komplett Gänsehaut. Und das das war total ernüchternd. Man hatte nicht den Eindruck, dass es eine schöne Zeit ist. Also es war...
Ist es ja auch nicht.
Ja, genau. Aber was ich interessant fand, ich hatte mir jetzt nämlich aufgeschrieben, du bist ja jetzt keine Teenagerin mehr. Was denkst du denn, wenn du Teenager siehst? Das hast du jetzt schon gesagt. Es ist aber nicht irgendwie seltsam, dass man... Also ich habe an meine Teenagerzeit gar nicht mal... Also ja, natürlich diese Selbstzweifel hat man noch so in Erinnerung. Also ich würde nicht sagen, dass es eine schöne innere Zeit war für mich, aber seltsamerweise, wenn man dann andere Teenager sieht, dann bewundert man sie dafür und obwohl man doch eigentlich wissen müsste, die liegen wahrscheinlich heute Abend im Bett und weinen wegen irgendeinem Blödsinn und machen sich Gedanken über Dinge, über die man schon längst hinweg ist. Das ist doch eigentlich seltsam, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, mit allen, also mit vielen Dingen so. Man will immer das, was man nicht haben kann und man romantisiert rückblickend auch immer irgendwelche Dinge. Ist ja auch irgendwie so, wenn man eine Beziehung hatte und die geht vorbei, dass man dann nach einer Weile nur noch an die schönen Sachen denken kann, obwohl es Gründe gegeben hat, weswegen die vorbeigegangen ist. Oder sowas Plattes wie eine Haarfarbe. Dass man genau an dem Tag, wo man endlich das Blond hat, was man immer wollte, rausgeht und 3 schwarzhaarige Frauen sieht, die so toll aussehen und sich dann denkt, okay, jetzt habe ich 1.000 Euro ausgegeben dafür, so blond zu sein und will einfach wieder schwarze Haare. Also das ist, glaube ich, einfach menschlich, dass man so Sachen romantisiert, obwohl man es eigentlich besser weiß.
Ohne, dass du jetzt genau die Namen sagen musst, aber hast du so vielleicht eine Handvoll ehemalige Klassenkameraden und Klassenkameradinnen im Kopf, wo du sagst, die fand ich aber damals cool?
Ja, nicht mal aus der Schule, sondern bei mir in der Stadt. Es gab immer freitags so eine Disco, wo man ab 16 rein durfte, die Alternative und Rock gespielt haben. Mhm. Und da bin ich immer mit meiner damaligen besten Freundin hin und da gab es so richtige Hierarchien. Da gab es so Cliquen, die alle geordnet waren nach nicht so cool bis so cool, dass man in ihrer Anwesenheit nicht atmen darf. Mhm. Und es war wirklich immer ein magischer Moment, wenn dann die Anführer von der coolsten Clique irgendwann um 11 kamen und sich dann in den Raum gestellt haben, nicht getanzt haben, sondern einfach nur geguckt haben. Und ich weiß bis heute genau, wie die ausgesehen haben. Ich weiß noch die Namen und manchmal habe ich so Abende, wo ich nichts Besseres zu tun habe und dann einfach bei Facebook mal gucke, was so gerade bei denen los ist.
Jetzt bist du ja noch nicht so alt, dass du wahrscheinlich schon unzählige Klassentreffen hinter dir hast. Aber hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, die ich glücklicherweise schon ein paar Mal machen durfte, dass du irgendwelche Leute triffst, die du cool fandst, in deren Gegenwart, wie du eben gesagt hast, man sich kaum getraut hat zu atmen und die du dann heute siehst und dir denkst, nicht so gut gelaufen für dich.
Das ist gemein, jetzt Ja zu sagen, aber ja.
Ja, ne? Ja, ich meine, es geht ja auch ein bisschen darum, positiv da rauszugehen. Leute, die jetzt in dieser Situation stecken, sollen ruhig gerne wissen, dass man unter Umständen die coolsten Teenager vielleicht nicht die coolsten Erwachsenen sind.
Meistens nicht.
Ja, genau. Meistens nicht.
Würde ich mal sagen. Bei manchen ist es auch so traurig, weil ich irgendwie so... Bei manchen ja weiß, wovon die geträumt haben, wenn man sich früher unterhalten hat, was die für Vorstellungen hatten, was die machen wollten. Und dann ist es so ernüchternd zu sehen, dass es nicht geklappt hat. Jetzt ohne zu sagen, bei mir hat es geklappt, weil wenn es geklappt hätte, dann würde ich in einer, keine Ahnung, wesentlich größeren Wohnung sitzen mit wesentlich längeren Haaren und vielleicht noch größeren Brüsten und noch mehr Botox im Gesicht. Aber ich will mich da gar nicht hinstellen als die, die es geschafft haben. Ich bin einfach gerade in der Relation gegenüber den meisten aus meiner Schulzeit diejenige, die es noch immer versucht.
Mhm. Ist auch, glaube ich, der wesentliche Punkt, es immer zu versuchen. Ja. Ich empfinde das manchmal so als Außenstehende. Es ist sehr traurig zu sehen, wenn du siehst, jemand hat aufgegeben. Und dann wirklich teilweise mit Anfang 30 oder Mitte 30 oder von mir aus auch mit 45, wo man sich denkt, warum? Du hast doch nur eine Chance, dann versuch's doch einfach. Versuch doch, total. Das zu verwirklichen.
Das Ding ist aber, es ist halt wesentlich einfacher, für was zu setteln, was vielleicht nicht erfüllt, aber sicher ist. Und gerade als Musikerin, auch in der Pandemie oder als kreative Person in Zeiten wie diesen, wird man ja jeden Tag damit konfrontiert, wie viel einfacher es wäre zu sagen, komm, scheiß drauf, ich mache noch mal eine Ausbildung oder gehe zurück in die Schule oder nehme den nächstbesten 9-to-5-Job an, damit ich wenigstens weiß, dass ich am Ende des Monats Geld habe. Mhm. Damit ich wenigstens weiß, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich komme irgendwie aus. Und es ist nicht diese krasse Unsicherheit. Wenn man ein gewisses Level erreicht hat als Künstlerin, wo man davon leben kann, ist es natürlich das Coolste und das Beste. Aber wenn man da noch nicht ist, also ich habe schon oft so diesen Gedanken, hättest du dein Abi gemacht, hättest du jetzt vielleicht doch Psychologie studiert, dann könntest du ja trotzdem noch nebenbei Musik machen. Dann wäre die Musik aber nicht so, wie sie jetzt ist. Und dann wäre ich nicht glücklich. Ne? Man zahlt halt immer auch einen Preis dafür, wenn man nicht aufgibt und wenn man den eigenen Traum so versucht zu verwirklichen und immer dran bleibt.
Ich gebe dir definitiv recht, wenn du ein gewisses Level als Künstler oder Künstlerin erreicht hast, hast du natürlich auch eine Sicherheit. Aber ich glaube, die ist immer nur so eine vermeintliche Sicherheit, weil letztendlich bist du ja doch irgendwie immer abhängig. Letztendlich bist du, das klingt saudoof, wenn Künstler und Künstlerinnen das sagen, aber ohne Fans bist du ja letztendlich nichts. Irgendjemand muss ja deine Musik hören, irgendjemand muss deine Konzerte besuchen und die Platten kaufen. Deswegen glaube ich, so eine komplette Sicherheit hast du ja eigentlich nie. Eine finanzielle vielleicht, aber welche gute Künstler oder Künstlerin macht das denn nur wegen des Geldes? Man macht es ja auch
niemand.
Aus anderen Gründen.
Weil erstmal hat man es ja nicht.
Richtig.
Ne? Also das ist ja in den seltensten Fällen so, dass man von 0 auf 100 geht, sondern es ist immer ein Weg und man muss sich das erarbeiten und man muss bangen und hoffen und weitermachen und Scheiß-Gigs spielen und Risiken eingehen. Und das weiß man eigentlich von Anfang an, dass es ein schwieriger Weg wird. Aber umso schöner, ne? Weil wenn es gut läuft und wenn man dann auf der Bühne steht und wenn man ein schönes Konzert spielt und Leute deine Songs mitsingen, dann ist das schönste Gefühl auf der Welt und kein normaler Job und kein Studium und keine Haushälfte im Vorort mit Mann und Hund könnte mir das geben, was es mir gibt, mit meiner Band auf der Bühne zu stehen.
Ich hatte mir zu dem Song Teenager noch aufgeschrieben, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Also ich kann sagen, dass die Schulzeit für mich die traumatischste Zeit meines Lebens war und wirklich, das ist ein, also gar nicht mal so diese Klickensachen, sondern wirklich dieses ständige Bewertetwerden von den Lehrern und Lehrerinnen. Das kann ich dir sagen, wird mich wahrscheinlich niemals im Leben loslassen, dass man immer so denkt, das war eigentlich damals ungerecht oder hätte irgendwie anders laufen müssen.
Ja.
Also das ist wirklich, glaube ich, eine der wenigen, oder ich erlebe das auch in meinem Umfeld, Kinder, die jetzt in der Schule sind, das ist, glaube ich, wirklich die traumatischste Zeit, die man so durchlebt, weil du bist ja auch komplett abhängig davon. Du musst da ja hingehen.
Ja, das ist so schlimm, ne? Man muss einfach.
Du kannst nicht sagen, ich wähle den unsicheren Weg, so wie wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Was ich auch sehr schön fand, du singst in einer Zeile, ich weiß ja von deiner Affinität zu 80er Musik, I'm Too Shy Shy, von Catcher Gugu, die ich zuletzt bei American Horror Story gesehen habe, beziehungsweise deren Imitationen. Da du großer Horror-Fan bist, hast du es auch gesehen und bist darauf wieder gekommen oder sind die dir ständig
präsent? Ich bin bei American Horror Story ab der 4. Staffel ausgestiegen. Ich konnte irgendwie nicht mehr. Nein. Ich fand es schlecht.
Nein.
Ich fand es schlecht, ja.
Du fandst es wirklich schlecht. Das heißt, du bist bei Freakshow ausgestiegen.
Genau, Freakshow habe ich noch geguckt und danach nicht mehr.
Okay, da musst du vielleicht noch mal die 9. gucken. 1984 ist nämlich Catch a Goo-Goo ein wesentlicher Bestandteil.
Ah, aber das ist doch die mit Richard Ramirez, ne?
Mit dem, der da den Serienmörder spielt.
Genau.
Ja, genau.
Das habe ich tatsächlich doch angefangen, aber auch nicht weitergeguckt. Aber das lag da nicht daran, dass ich es schlecht fand, sondern dass ich einfach irgendwie dann was anderes geschaut habe. Weil das mich explizit interessiert hatte mit 1984.
Okay, das heißt, aber da kam jetzt nicht die Assoziation zu Catch a Goo, sondern du hast wirklich sehr gerne 80er-Musik und die sind dir präsent.
Ja, total. Es kam irgendwie, als ich 6 war, die 80er-Show nachts auf RTL. Meine Eltern haben das immer geguckt, weil die waren Teenies in den 80ern. Da gab es so einen Sampler. Und die habe ich mir irgendwann genommen und nur gehört. Da war eben auch Too Shy Shy drauf. Plus, das war dann auch irgendwann bei Sims auf Simlish. Also man konnte dann mit den Sims Musik hören. Mhm. Und dann kam eine Simlish-Version von Too Shy Shy. Das hieß Ja, Too Mig Me. Und davon habe ich sau oft einen Ohrwurm. Deswegen ist das so.
Das heißt, die singen dann statt Too Shy Shy, singen sie Ja, Too Mig Me.
Mig Me.
Oh nee, jetzt habe ich den auch. Das weiß ich jetzt. Toll.
Ja.
Okay, gut, lass uns schnell weiterspringen, weil du weißt ja, man muss das dann zu Ende singen, den Ohrwurm, damit er wieder weggeht. Ja. Und das mache ich dann jetzt nach dem Interview. In dem Video, da hast du wirklich optisch alles aufgefahren. Und ich finde es super, weil das ist einfach eine gewisse Konsequenz. Es wäre jetzt, man sieht ja bei den Videos, die du vorher gemacht hast für deine EP, da hattest du auch Ideen, aber natürlich wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeiten, das jetzt so konsequent zu machen. Bei dem Video konntest du es total machen. Ist es für dich eine Überwindung dann so zu Schauspielern oder ist Mia Morgan für dich dann in dem Sinne schon so eine sichere Kunstfigur, wenn man das so nennen kann?
Nee, das ist gar keine Kunstfigur. Auch wenn das nicht mein richtiger Name ist, ist es überhaupt gar keine Kunstfigur, sondern einfach ich. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mich verstelle oder eine andere Identität annehme, wenn ich auf der Bühne stehe oder etwas mache, was mit Musik zu tun hat. Und ich komme vom Schauspielern. Also ich habe als Kind jahrelang Theater gespielt. Das ist mir relativ leicht gefallen, tatsächlich. Ne? Als Kind und auch als Jugendliche noch habe ich irgendwie immer Theater gemacht.
Und was du jetzt bei diesem Video auch maßgeblich an der Konzeption beteiligt, ist, sind das quasi deine Ideen, die man da sieht?
Komplett.
Sehr schön.
Komplett. Also die Lisa Heldmann hat das so umgesetzt, wie ich das wollte, hatte natürlich vom Filmischen her noch ein paar Ideen, aber die Storyline und die Bilder, die wir sehen, ist alles von mir geschrieben. Ich habe eigentlich für jeden Song auf dem Album ein Videokonzept.
Oh, sehr schön. Sehr schön. Das ist auch so ein tolles Video. Ich liebe da wirklich diesen Kontrast. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir bis jetzt von dir irgendwas angehört oder angeschaut habe und nicht mindestens einmal gedacht habe, es ist immer so ein schönes Irritiertsein. Irritiert sein bis zu einem kurzen sogar abgestoßen sein und dann so, aber ich will auf jeden Fall immer genau wissen, wie es zu Ende geht. Und das finde ich ist ein super Indiz dafür, dass du in meinen Augen eine richtige Künstlerin bist und keine Interpretin oder, Interpretin, muss man ja leider sagen, sind ja die meisten anderen.
Dankeschön, das ist ein sehr schönes Kompliment.
Ja, gerne. In dem Song Segen, da habe ich es mir nämlich ist mir auch aufgefallen, dass unten drunter steht, dass Konzept und Drehbuch komplett von dir sind, was natürlich auch nicht unwesentlich ist, gerade bei dem Song, wo es ja ein bisschen so darum geht, sich frei zu spielen, eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Kann man so sagen, oder? Dass das so der Grundsatz von dem Song ist, um Selbstbestimmung geht's und die einen reden immer nur darüber. Also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Das eine ist, einen Song zu machen über Selbstbestimmung und ich finde, dass du dann aber den kompletten Song nicht nur geschrieben hast, gesungen hast, sondern auch noch das Drehbuch dazu geschrieben hast und das Konzept macht es glaubwürdiger. Natürlich kann das auch nicht jeder, aber
wenn ich malen könnte, ich hätte es auch selber gemalt, ne? Aber das ist halt einfach, das hätte dann sehr scheiße ausgesehen.
Ja. Das wäre jetzt die Frage gewesen, ob du es hättest malen können. Wer hat es denn gemalt?
Jona heißt der, Sickboy Jona heißt der auf Instagram. Mhm. Ist ein ganz, ganz toller Illustrator und es war auch eine sehr schöne Erfahrung zu sehen, wie meine Bilder zu Leben erweckt werden, weil das für mich so eine Kunst ist, von der ich nichts verstehe und mit der ich mich nie intensiver auseinandergesetzt habe. Und als ich dann das Drehbuch eingereicht und so ein bisschen über meine Ideen gequatscht habe, über Farben geredet habe und Inspirationsquellen genannt habe, habe ich wirklich eine Woche später schon die ersten Clips gehabt. Und es war wirklich richtig, richtig schön. Ich bin sehr, sehr stolz auf das Video. Ich finde es was ganz Besonderes, so ein animiertes Video zu haben. Und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich gucke mir das auch selber sehr oft an, einfach weil ich so fasziniert davon bin, dass es real ist.
Es hat natürlich einen starken feministischen Unterton. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es ein rein feministischer Song ist.
Es ist ein Song über mich.
ist schwierig zu formulieren jetzt. Wie sage ich das jetzt, ohne jemandem auf die Füße zu treten? Ich glaube, dass, wir haben ja vorhin über Industrie gesprochen, über Popindustrie und so. Ich glaube, dass viele Manager und Managerinnen erkannt haben, dass Feminismus ein Thema ist, das man gut bespielen kann.
Jopp.
Ich habe bei dir nicht den Eindruck, dass du dir da reinreden lassen würdest. Mich würde einfach nur mal interessieren, ob dir auch schon mal in den letzten Wochen vielleicht oder Monaten was untergekommen ist, wo du vielleicht als Künstlerin, die mit sowas auch konfrontiert wird, mit solchen Meetings, die weiß, wie es da abgeht und so, wo du vielleicht erkennen kannst, das kommt, glaube ich, nicht so ganz aus dir. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Marketing-Move.
Ich habe öfter schon Angebote für Kooperationen bekommen, aus denen ganz deutlich hervorging, das haben wir jetzt so mehreren Frauen geschickt, weil das ja starke Frauen sind und der Begriff starke Frau kotzt mich so dermaßen an. So, Frauen sind per se stark, auch wenn sie schwach sind. Und das ist so ein ausgelutschter, dummer Begriff, der ein komplett falsches Bild auch davon zeichnet, worum es eigentlich geht in dem feministischen Diskurs, den wir hierzulande gerade führen. Der ist in allen Ländern unterschiedlich, weil es eben auch immer was damit zu tun hat, wie es politisch in den Ländern aussieht. Und Frauen in Ländern, in denen Krieg herrscht, haben ganz andere Probleme als Frauen in Deutschland und so. Aber der Diskurs, den wir hier gerade führen, da geht es ja gar nicht um starke Frau sein und so beschissenen Emma-Feminismus, sondern einfach darum, dass wir Frauen zugestehen wollen, dass sie sein können, wer sie sind, ohne Konsequenzen erleiden zu müssen oder dafür bestraft zu werden, sich selber auszudrücken oder sich selber verwirklichen zu wollen. Und dass das Ganze zu so einem T-Shirt-Slogan-Ding geworden ist, ist einerseits okay, weil es dadurch eben für eine breitere Masse zugänglich ist und sich damit eben auch Leute damit auseinandersetzen, die das vorher vielleicht nicht getan hätten. Aber andererseits ist es auch irgendwie am Ziel vorbeigeschossen, weil dann wird es halt gleich wieder kapitalistisch. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, dass Bookings diverser werden müssen. Und ich bin froh, wenn ich gebucht werde, aber ich möchte halt auch gebucht werden, weil meine Mucke geil ist und weil ich eine unglaublich gute Live-Künstlerin bin. Ohne mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, aber ich will, dass die Leute mich nicht auf ein Festival buchen, weil die irgendeine weiblich gelesene Person brauchen, sondern weil die wissen, wenn die Mia mit ihrer Band kommt, wird es einfach saugeil. Ne?
Bedeutet das auch gleichzeitig, dass du jetzt vielleicht so eine Aktion, wie sie jetzt Caroline Kebekus macht, mit, ich glaube, es heißt Ring am Rock, genau umgekehrt, wo sie wirklich bewusst nur Flinters bucht, dass das dann auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist? Oder würdest du sagen, es ist ein erster guter Schritt?
Ich finde es eigentlich ganz cool. Also offen gesagt, ich finde es eine schöne Sache, weil es für die Künstlerinnen auch toll ist und weil es eben halt ein Buzz in der Öffentlichkeit ist, weil darüber geredet wird, weil ein Diskurs stattfindet und weil das eben doch auch Leute zum Denken anregt. Im Idealfall wäre es nicht nötig.
Ja, genau, ne? Genau.
Genauso wie irgendwelche Quoten, die sind im Idealfall nicht nötig. Aber wir leben den Idealfall leider nicht. Und manchmal muss man sich Dinge schaffen, die vielleicht nicht das Richtigste und das Tollste und der Best Case sind, aber die vielleicht dazu führen, dass wir auf lange Sicht dem Best Case ein bisschen näher kommen.
Wie fühlst du dich damit als Frau, dass du dann auch ständig zu diesen Themen befragt wirst? Ist es für dich, sagst du, okay, ich kann mich dazu äußern, ich habe die sprachlichen Mittel und ich habe eine Meinung dazu und ich werde mich auch dazu äußern? Oder denkst du, es wird irgendwann an den Punkt kommen, wo du dir eben denkst, wieso muss ich mich eigentlich immer dazu äußern?
Also ich finde, gerade ist es gerechtfertigt, weil ich ja eben auch mit Segen einen Song rausgebracht habe, in dem es sehr krass um diese weibliche Erfahrung geht und um diese Mia-Erfahrung und um Körperlichkeit und um weibliche Wut. Aber jetzt prinzipiell immer danach zu befragt zu werden, ist halt schon ein bisschen lästig. Man fragt ja auch Männer nicht nach ihrer männlichen Erfahrung und nach ihrem Stand. Ich würde mir wünschen, dass mehr Männer zu Feminismus befragt werden und Frauen zu irgendwelchen anderen Banalitäten befragt werden in Interviews. Ich persönlich finde es wichtig, darüber zu reden. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was mir sehr nahe liegt. Ich würde mir nur wünschen, dass es dann sich explizit auf Dinge bezieht, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Und nicht nur damit, dass ich Frau bin, die Musik macht, sondern du hast doch diesen einen Song gemacht, da geht's darum. Lass uns mal darüber reden. Ne? Nicht jeder meiner Songs ist feministisch. Natürlich kann man das so lesen. Man kann auch einen Song wie Haustier im Hotel feministisch lesen, weil es, wie gesagt, eben darum geht, dass eine Person freiwillig die und die sexuellen Praktiken macht und dabei immer Oberwasser hat und die Zügel in der Hand hält, obwohl es vielleicht nicht so aussieht. Aber es muss kein feministischer Song sein. Es muss ja auch kein feministischer Akt sein, wenn ich diese Art von Sex habe. Es muss auch kein feministischer Akt sein, irgendwie über Gewalt zu singen oder dass ich als Frau existiere und meine Meinung sage und auf einer Bühne stehe und das mit der Welt oder mit denen, die es hören wollen, teilen wollen, ist ja per se nicht feministisch. Das ist ja einfach normal. Mhm. Das bin ja einfach ich.
Und witzigerweise, wenn du mich jetzt fragen würdest, na klar, das liegt voll auf der Hand, das Segen, du hast jetzt eben mehrfach gesagt, worum es geht. Für mich steht eigentlich in dem, oder für mich ist am wichtigsten oder was am meisten hängen bleibt, ist wirklich, wo komme ich her, wo will ich hin? Ich empfinde das gar nicht so zwingend aus einer weiblichen Perspektive, sondern für mich ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Songs, vermeintliche Schwäche, welcher Art auch immer, in eine Stärke umzudrehen. Und zwar in eine übertriebene, übernatürliche Stärke.
Genau.
Und da, finde ich, greifst du auch wieder was sehr Schönes vom Pop auf, nämlich dieses Larger Than Life, dass du dich quasi ja so als, also du bist diejenige, die das bestimmt. Ich mag auch diese Sprache sehr gerne, dass du das ein bisschen abweichst von diesem üblichen, einfachen, brenne auf mein Geheiß und so, also dir so ein bisschen was, was Künstliches gibst, was Übernatürliches, finde ich sehr schön. Gibt es denn Grenzen, was deine Offenheit angeht? Gibt es Themen, wo du sagst, die würde ich jetzt auf jeden Fall sehr gerne bei mir behalten, die haben da in meiner Kunst nichts zu suchen?
Ja, mein aktuelles Privatleben. Eigentlich kann ich immer nur über Sachen schreiben, wenn irgendwie so, wenn ich da an einen Punkt gekommen bin. Oder wenn ich beschließe, darüber zu schreiben. Aber im Großen und Ganzen, es kommt halt auf den Kontext an. Ich wäre gerne eine mysteriöse Person. Ich bin aber keine mysteriöse Person. Ich bin sehr, sehr offen. Ich habe auch das große Bedürfnis, mich mitzuteilen. Natürlich gibt es irgendwie Sachen, die ich nicht in der Öffentlichkeit erzähle, was halt alles irgendwie so mit meinem sozialen, privaten Umfeld zu tun hat. Es geht halt niemandem was an. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht einer guten Freundin erzählen würde oder so. Es gibt eigentlich bei mir so wenige Sachen, wo ich denke, ich rede da gar nicht drüber, weil Reden einfach hilft.
Ich finde es total interessant. Ich glaube, ich habe es von dir auch schon mal gehört, dass Leute oft sagen, Musik oder Kunst machen ist eine Therapie. Und ich denke mir da immer so ein bisschen Selbsttherapie. Also weiß ich, ist eine Therapie nicht auch immer irgendwie was, wo dich jemand begleitet und wo jemand mit dir reflektiert? Oder glaubst du wirklich, dass man rein durch Kunst machen irgendwas heilen kann?
Heilen nicht, aber in Therapie heilt man ja auch nicht. Also ich habe so viele Therapien hinter mir, ich bin nicht geheilt. Ich habe Methoden gelernt, besser mit Dingen umzugehen. Ich bin gewachsen, aber ich bin nicht geheilt. Und ich finde, Kunst ist vielleicht nicht Therapie per se, aber eins von diesen Tools, die man in der Therapie mitbekommt. Eine Möglichkeit, irgendwie Sachen rauszulassen, zu verarbeiten, mitzuteilen, abzuhaken, hinter sich zu lassen, sowas.
Gibt es wirklich längere Phasen, in denen du nicht kreativ bist, in denen du auch nicht?
Ja, wirklich? Auf jeden Fall, klar. Also zum Beispiel so erster Lockdown, ist gar nichts passiert bei mir. Jetzt über den Winter wenig, seit ein paar Wochen schreibe ich wieder und habe ein paar Demos gemacht. Also das lasse ich aber auch zu, weil ich ja weiß, dass es wiederkommt.
Aber du sprichst jetzt von Musik machen. Ich meine jetzt auch andere Dinge, die du tust. Du schreibst doch auch, schreibst du immer noch Texte, die jetzt unabhängig
in deiner... Ja, schon. Das auch schon länger nicht mehr, aber prinzipiell eigentlich ja. Ich mache nicht jeden Tag was Kreatives. Ne? Also ich mache auch mal eine ganze Woche lang nur Sims oder so. Aber dann passiert's.
Da ist er wieder der Ohrwurm, danke.
Ja, dann passiert's eigentlich meistens so von selber. Dass einfach mein Drang, irgendwie was zu machen, zu groß ist.
Aber ich weiß, dass ich spiele jetzt schon lange kein Sims mehr, aber ich weiß, dass das für mich die beste Möglichkeit war, den Kopf zu entleeren. Unfassbar.
Ja, wirklich. Die Zeit geht auch einfach um. Ich habe das jetzt die ganze Zeit gemacht. Ich habe mir, nachdem ich 2 Jahre lang Corona irgendwie gedodged habe, habe ich es mir letzte Woche eingefangen. Und seitdem ich isoliert bin, habe ich die ganze Zeit nur Sims gespielt. Und die Zeit geht rum und es macht Spaß. Es ist einfach das tollste Spiel. Ich habe richtig viel Custom-Content runtergeladen. Meinen Sims geht's prima. Ich bin dadurch abgelenkt. Also ganz toll.
Rosebud war ein Cheatcode.
Ja, jetzt ist es Motherlode.
Ah, okay.
Ja.
Jetzt könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn ich mir deine Songs so im Einzelnen ins Gedächtnis rufe, dann sind die natürlich alle, ja, Geschichten. Nicht unbedingt abgeschlossene Geschichten, aber in jeder Song ist eine Geschichte. Könntest du dir auch vorstellen, ein Buch zu schreiben, eine Geschichte zu schreiben?
Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist definitiv so ein Ziel von mir oder etwas, was ich eh schon immer auch mache und das irgendwann auch die logische Konsequenz haben wird, dass dann mal was fertig ist.
Das ist zum Beispiel was, das ich total bereue, dass ich das niemals gemacht habe. Weil das ist einer dieser Träume, die ich immer so, und das kann man ja immer noch machen, aber...
Eben, ich wollte gerade sagen, ist doch nicht zu spät.
Die ich immer so vor mir hergeschoben habe, weil ich schon davon abgeschreckt war, wie dieses ganze Skript dann aufgebaut sein muss. Ne, du musst ja dann so bestimmte Formalien einhalten, wenn du was einreichst und so. Und
ja, ich habe auch mal mit 18, also ich habe mal einen Roman geschrieben mit 18. Natürlich rückblickend komplette Scheiße und absolut verständlich, warum den niemand wollte. Aber ich habe dieses ganze Prozedere dann schon einmal durchgemacht mit an Verlage schicken und dann Absage bekommen und Absage bekommen und Absage bekommen. Aber natürlich, also rückblickend, wer hätte das lesen wollen? Das war jetzt nicht unbedingt interessant oder irgendwie toll. Ja, aber es ist für mich auf jeden Fall eine der Sachen, die ich noch mindestens einmal machen will. Ich habe super viele Ideen und irgendwie so Charaktere, die ich mit mir rumtrage und Sachen, die ich sagen will, die nichts mit Musik zu tun haben. Und gerade bei Songschreiben ist ja der Text für mich eigentlich so das mitunter Wichtigste.
Mhm. Du hast jetzt eben, also es klang jetzt so, als ob du die Geschichte vor kurzem nochmal durchgelesen hättest oder vielleicht hast du sie auch nur im Kopf. Kannst du dich gut mit Dingen befassen, die du vor 15 oder 10 oder wie auch immer Jahren gemacht hast?
Ja, schon. Seitdem ich mir verziehen habe, irgendwie so ein bisschen. Ne? Also das ist ja irgendwie auch so, vor 10 Jahren war ich ja noch ein Kind. Da war ich ja noch gar nicht richtig, also da war ich ja nicht mal vor Gesetz erwachsen und dass man da irgendwie Sachen gemacht hat, die aus heutiger Sicht cringe sind oder die irgendwie nicht gut genug sind, ist ja selbstverständlich. Man war ja auch einfach noch sehr jung und hatte keine Möglichkeiten und gar nicht den Horizont dafür, etwas anderes zu schaffen als das, was man unter den gegebenen Umständen eben geschaffen hat. Und natürlich ist dann manchmal ein bisschen Scham, die von den Seiten alter Geschichten trieft. Oder wenn ich mir alte Demos anhöre, dass ich denke, boah, das habe ich so gepostet. Aber das belastet mich nicht weiter. Ich finde es eher süß und witzig und würde mir gerne rückwirkend auf die eigene Schulter klopfen und sagen, mach weiter, ist gut so. Irgendwann wird es gut genug sein, um dass Leute das hören. Und ohne die ganzen Scheiß-Demos hätte ich ja Waveboy nicht geschrieben.
Ja, ja, eben.
Und dann würden wir jetzt nicht miteinander reden.
Eben, genau. Lass mal noch lieber ein bisschen in die Zukunft gucken. Was wünschst du dir denn? Was soll passieren, wenn das Album rauskommt? Was wäre für dich die optimale Reaktion?
Dass es den Leuten das gibt, was mir, es ist so hochgeholt, aber was mir Electra Heart von Marina gegeben hat. Dass es ein bisschen zeitgeistprägend ist, weil es eine Teenie-Zeit beschreibt für Leute, die sie schon durchhaben, weil es nostalgisch ist. Ich möchte, dass die Leute visuell dabei dasselbe erleben, was ich erlebe. Ich möchte, dass die Leute das im Zug hören, auf dem Weg zur Uni, in schönen Momenten und in Momenten, wo sie wütend sind. Ich möchte damit darüber hinausgehen, dass es in irgendjemandes Playlist ist und dann kommt es halt und man hört sich's an. Ich möchte gezielt gehört werden. Ich möchte, dass die Leute das Album in der richtigen Reihenfolge hören und nicht auf Shuffle stellen. Ich möchte, dass die Leute auf meine Konzerte kommen. Ich möchte eine tolle Tour spielen. Ich möchte mit meiner Band eine schöne Zeit haben. Und mir ist das natürlich nicht ganz egal, aber es ist erstmal dritt- oder viertrangig, wie viele Leute dann im Publikum stehen, insofern die dann alle mitsingen und das alles so fühlen und es für die so schön ist wie für mich. Ich habe halt Lust, so ein bisschen auf die Art und Weise mit diesem Album zu fungieren, wie bei mir irgendwie Electra Heart fungiert hat oder irgendwie Fame Monster von Lady Gaga, obwohl das natürlich insane ist, so hohe Vergleiche zu nehmen. Aber das waren einfach so Pop-Alben, die für mich ganz lange ganz wichtig waren und die mich immer instantly in die Zeit zurücktransportieren, in denen diese Alben für mich wichtig gewesen sind und bis heute einfach für mich so einen unerreichten Stellenwert haben. Natürlich kann ich mir nicht anmaßen, exakt das zu haben, aber wenn die Leute dieses Album hören und es wird für sie irgendwie der Soundtrack ihres Sommers 2022, ist doch voll geil.
Ja, total. Es gibt zum Glück schon einige Konzerttermine. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, wenn es irgendwo hier in der Nähe ist. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich habe zu danken, das war richtig schön.